Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 46 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Anke Sinnigen ist die Gründerin der Plattform Wechseljahre. Sie ist Expertin für digitales Marketing und Kommunikation und hat viele Jahre in der Medien-, Healthcare- und Pharmabranche gearbeitet. Diese Erfahrungen hat sie sich zunutze gemacht, um Frauen den Zugang zu dem vernachlässigten Thema Wechseljahre zu geben. Und das mit vollem Erfolg. Ihre Plattform wächst und wächst. Anke hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Wechseljahre, das Upgrade. Ein super Einstieg in das Thema für alle, die mehr wissen wollen. Heute ist Anke hier bei 50 über 50 und erzählt von ihrer Mission. Viel Spaß bei der Episode mit Anke Sinnigen. Bei mir ist heute Anke Sinnigen. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr schön. Du bist Kommunikationsexpertin, was man merkt, weil du kommunizierst mittlerweile über die Wechseljahre auf deiner Plattform Wechseljahre mit Doppel-X und hast auch ein Buch geschrieben. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Mich würde aber erstmal interessieren, wie du persönlich das Älterwerden empfindest. Für viele ist 50 ja so eine Zäsur. Wie war dein 50. Geburtstag?
Also erstmal überhaupt nicht schlimm. Ich hatte auch keine Befürchtungen oder habe da irgendwie Sorgen gehabt, was passiert jetzt nach dem 50. Geburtstag. Tatsächlich habe ich eine große Party geplant, zusammen mit einer Freundin. Die ist nur leider ausgefallen, weil Corona kam. Mhm. Und ich bin Jahrgang 70, also insofern war das eigentlich ein Jahr, wo ich dachte, wir gehen quasi von einem Wochenende zum nächsten, also von einer Party zur nächsten. Mhm. Und ja, leider ist ja alles ausgefallen. Wir haben dann ganz hoffnungsfroh die Party auf September verlegt, aber gut, die fand dann auch nicht statt. Und mal gucken, wir wollten sie jetzt zum 55. nachholen, also nächstes Jahr.
Okay, ach super. Und was habt ihr da geplant?
Einfach eine große Tanzparty. Mhm. Also endlich wieder richtig viel tanzen und viele alte FreundInnen auch einladen. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der mir jetzt immer wichtiger wird. Also nach so dieser, ich kann nicht sagen nach der Familienzeit, ich habe ja noch ein Kind, das zu Hause wohnt. Aber trotzdem so, ja, sich die Beziehungen angucken, die man hat und sich vielleicht auch wieder mehr auf alte Beziehungen besinnen, beziehungsweise ich finde, das sind ganz besonders wertvolle Beziehungen, auch weil man natürlich diese Jugendphase auch miteinander teilt. Man kennt die Eltern und hat einfach ja eine gemeinsame Vergangenheit und dann gab es vielleicht auch eine längere Lücke im Kontakt und da freue ich mich auch drauf, das wieder aufleben zu lassen und das war auch so ein Gedanke mit dieser Party. Aber das hängt ja nicht an der Party, das kann man ja auch so machen.
Und hast du damit schon angefangen?
Ja, also ich habe sozusagen 2, 3 Schulfreundinnen, wir treffen uns regelmäßig auch und haben dafür jetzt alle auch mehr Zeit, weil die meisten von denen haben auch Kinder und waren dann einfach natürlich familiär gebunden oder kurzfristige Absagen wegen Krankheiten und so weiter und das werden wir bestimmt ausbauen.
Mhm. Ja, voll schön. Magst du dein Alter? Bist du gerne 54?
Ja. Wobei ich auch gar nicht sagen kann, dass ich mich jetzt wie 54 fühle. Ich weiß ja nicht, wie man sich mit 54 fühlen sollte oder so. Es ist mir eigentlich relativ egal, wie alt ich bin. Also ich glaube, ich hatte mehr Probleme mit meinem Alter, als ich so Mitte 40 war. Weil ich habe ja viel im digitalen Bereich gearbeitet, hatte sehr viel jüngere Kolleginnen, stand so für das Thema Innovation. Und das wird ja einfach mit mehr Jugendlichkeit auch verknüpft. Und da dachte ich auch schon, oh, wie wird das, wenn ich 50 werde oder sowas. Aber mittlerweile ist es so, dass ich überhaupt kein Problem mehr damit habe, sondern ehrlich gesagt das toll finde, weil ich natürlich früher auch eine ganz andere Vorstellung von 54-jährigen Frauen hatte.
Ja, wenn du die Außenwahrnehmung gerade auch im Job so erwähnst, gab es da konkrete Fälle oder ist das eher so in deinem eigenen Denken gewesen, weil du auch so oder wir alle so geprägt sind, dass wir Innovation mit Jugendlichkeit und Leistungsfähigkeit mit Jugendlichkeit und Frische mit Jugendlichkeit verbinden?
Also ganz bestimmt die Prägung, glaube ich, dass auch ich das ja annehme, dass zum Beispiel meine Kinder sich mit bestimmten, sagen wir, Medien oder sowas besser auskennen. Die sind auch schneller mittlerweile oder so, muss ich dann zugeben. Mhm. Aber das hat ja nichts damit zu tun, weil es ging ja bei mir eher um Strategien zu entwickeln, also mhm. ne, digitale Strategien für Unternehmen zu entwickeln. Und das hat dann wiederum sozusagen, da hilft es dann doch sozusagen, mehr Erfahrung auch zu haben.
Ja. Wurde das von außen auch so wahrgenommen? Also hast du eine wachsende Wertschätzung empfunden aus deinem beruflichen Umfeld, je älter du geworden bist?
Nein.
Nein? Sondern wie war das?
Ich würde auch nicht sagen, dass ich das nicht empfunden habe, aber es war sozusagen neutral. Also es war jetzt, also ich habe ja viel Patientenkommunikation oder Patientinnenkommunikation gemacht und das sozusagen dann auch viel mit digitalen Medien und so weiter. Und da gehört natürlich auch noch, gehören andere Erfahrungen dazu. Also die Medien sind ja ein Mittel zum Zweck im Prinzip, ne, um sozusagen Informationen zu verbreiten oder auch sozusagen Interaktionen zu ermöglichen, Kollaborationen zu machen und so weiter. Deswegen ist das, glaube ich, schon wichtig, ist das Alter schon wichtig, auch sozusagen als Teamlead zu arbeiten, ne, größere Teams zu haben und zu betreuen, aber die wirklich ursächlich digitale Kompetenz oder so, die würde ich, glaube ich, sehen, die meisten eher bei Jüngeren. Dabei ist es ja überhaupt nicht so. Also ich meine, du kennst ja sozusagen unsere Instagram-Bubble sehr gut, oder? Mhm. Und auch sozusagen, was es da an digitalen Angeboten mittlerweile gibt. Und das war ja auch ein Fokus sozusagen auch meiner Gründung, im Prinzip da neue digitale Angebote dann auch zu schaffen. Also im Prinzip so ein bisschen diese Erfahrung in diesem Bereich dann da auch mit reinzutragen.
Ja, was dir sehr, sehr gut gelungen ist. Ich finde, Wechsellehre ist eine wahnsinnig hilfreiche Plattform. Also ich empfehle es, glaube ich, wöchentlich 20.000 Mal, die Arztsuche, die es bei euch gibt. Also so simpel wie genial eigentlich. Genau, also um das zu erklären, ihr vermittelt halt Ärzte, die sich wirklich mit Hormonen, Wechseljahren und so weiter auskennen, ne? Weil es ja ganz viele Ärzte gibt, die das eben leider nicht tun.
Wobei wir vermitteln sie nicht sozusagen. Es ist ja im Prinzip eine Datenbank, eine Postleitzahlsuche. Und das Schöne an dem Projekt ist aber, finde ich, das ist ja ein bisschen Frauen unterstützen Frauen, weil es sind ja nur Empfehlungen von Frauen für Frauen. Also sprich, wenn eine Frau eine gute Empfehlung gemacht hat, weil du weißt, wie schwierig es ist, eine gute Ärztin für die Wechseljahre zu finden, dann diesen Kontakt eben mit uns zu teilen und dann sind die da in der Liste drin. Das ist im Prinzip so eine Art Positivliste, würde ich mal sagen, die erstmal eine Orientierung bietet. Das heißt nicht, dass jede Ärztin für jede Frau passt und dass auch jede, sag mal so, das gesamte Behandlungsspektrum kennt. Ne? Das hängt ja ein bisschen auch von den individuellen Interessen, Vorlieben ab. Also Hormone ja, nein, will ich lieber was Pflanzliches? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Schwerpunkte bei den Ärztinnen. Aber es ist ein Anhaltspunkt und das war eben auch sozusagen der Grund für die Gründung von Wechseljahre war eben, dass ich so gut wie keine Informationen gefunden habe. Also ich habe ja auch in Pharmaunternehmen gearbeitet, die eben evidenzbasiert sind, die gute Patientinnenaufklärung bieten. Oder eben sowas, die überhaupt Expertinnen für die Wechseljahre vermitteln. Das gibt's ja in vielen, wenn du jetzt onkologische Fragestellungen hast, dann gibt's natürlich Patientenorganisationen, die dir dann auch Kontakte vermitteln. Aber wir sind ja keine Patientin, sondern wir sind einfach Frauen in den Wechseljahren, die natürlich zur Patientin werden, wenn sie zur Ärztin gehen. Aber trotzdem gab es eben diese, so eine Liste oder so eine Übersicht nicht. Und da dachte ich, das ist ein guter Anfang, sowas aufzubauen.
Ja, absolut. Und mittlerweile ist es aber ja viel größer geworden. Kannst du mal erklären, was dein Angebot alles so umfasst?
Genau, also die Grundidee war einfach, Frauen aufzuklären beziehungsweise sie in die Lage zu versetzen, ihre Gesundheit stärker selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Weil selbst wenn wir diese Ärztinnen in der Liste haben zum Beispiel, heißt das ja nicht, dass die genügend Patientinnen aufnehmen, dass ich nicht vielleicht eine weitere Fahrt aufnehmen muss, um dann dorthin zu kommen. Ich glaube, das, was wir brauchen, ist, weil sozusagen bei Frauengesundheit, also nach der reproduktiven Phase, einfach so lange vernachlässigt wurde, müssen Frauen sich selbst schlau machen. Also sie müssen selber sozusagen wissen, was mit ihrem Körper passiert. Sie müssen auch irgendwie die Behandlungsmöglichkeiten kennen und auch für sich entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Und das sind die Informationen, die ich mit Wechseljahre biete, also die Frauen in die Lage zu versetzen, auf Augenhöhe mit der Ärztin sprechen zu können. Zum Beispiel über den Menocampus, das ist so ein 6-wöchiges Mentoring-Programm mit 6 verschiedenen Expertinnen. Jede Woche gibt es ein anderes Thema, also Hormone, Ernährung, Phytotherapie, gesundes Älterwerden, aber auch allgemeine gynäkologische Themen. Und die Idee dahinter ist, einen ganzheitlichen Ansatz eben auch für die Wechseljahre zu bieten. Also dass ich nicht nur sozusagen die eine Sicht bekomme, sondern selber entscheiden kann, okay, eigentlich war ich immer gegen Hormone, aber jetzt, wo ich dann die Chancen und die Risiken, aber auch die Chancen und Potenziale kenne, denke ich da vielleicht anders drüber nach und weiß, ich kann es ja einfach mal probieren, damit gefährde ich mich ja nicht, wenn ich große Ängste habe. Und ja, da einfach so Lösungen aufzuzeigen, das ist so der Ansatz jetzt beim Menocampus. Und darüber hinaus gibt es eben verschiedene Webinare rund um Frauengesundheitsthemen 40+. Ja, also auch so Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Herzgesundheit bei Frauen, ne, was einfach natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, weil wir eben vor allen Dingen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben und nicht an Brustkrebs. Mhm. Aber auch Demenzprävention, ne, auch das ist ja, sind ja überproportional Frauen davon betroffen. Oder einfach für so ein Thema wie Osteoporose zu sensibilisieren, was ja viele, sag mal, in die Kategorie sehr alte Frauen sozusagen dahin schieben. Dabei zeigen sich eben erste Veränderungen genau in den Wechseljahren schon, ne, mit einer Osteopenie, die ich eben in der Knochendichtemessung feststellen kann. Und da Tipps zu geben, hilfreiche Tipps zu geben, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, da sozusagen darauf hinzuweisen, weil woher sollen wir das denn wissen, wenn nicht mal die Ärztinnen das sozusagen im Studium lernen? Ja, wir es natürlich auch nicht in der Schule lernen, sondern selbst darauf angewiesen sind, uns dieses Wissen anzueignen.
Was sind so die häufigsten Fragen, die deine Userinnen, nenne ich sie jetzt mal, oder die Frauen, die dein Angebot nutzen, stellen?
Also am Anfang war es ganz klar die Angst vor Hormonen. Mhm. Also was, ich habe so eine große Angst vor Brustkrebs und das kommt gar nicht mehr so oft. Ich glaube, da ist ja auch jetzt in den letzten, ja, 2-3 Jahren enorm viel passiert. Ne? Also ich habe ja vor 3 Jahren Wechseljahre gegründet, da gab es ja so gut wie gar keine Informationen und jetzt, gut, man ist natürlich in dieser Bubble drin, aber du kannst dich ja gar nicht retten vor Informationen, die aber natürlich auch nur eine bestimmte Zielgruppe erreichen, ja, finde ich, muss man ja auch sagen. Ne? Das genau. Ist sozusagen, da sind ja bei weitem nicht alle Frauen. Und
und es sind auch, Entschuldigung, wenn ich da einhake, so, ich hatte in letzter Zeit viele Gespräche dazu, die, wir denken sozusagen, es, wie du sagst, man kann sich vor Informationen nicht mehr retten, aber ganz viele Frauen, von denen wir jetzt auch denken würden, natürlich wissen die Bescheid, wissen gar nichts.
Genau.
Ist einfach so. Also
Und das ist sozusagen auch der Punkt für, also Frauen, die sozusagen irgendwie neugierig werden, denken, ich habe da was verpasst. Das sind auch so typische Teilnehmerinnen für den Menocampus zum Beispiel. Mhm. Und die das auch hinterher, also bisher von allen Programmen, die ich da gemacht habe, dann wirklich sagen, das war einfach so, sie haben so viel gelernt. Also das fängt an, dass sie sozusagen selbst ihren, also den Zyklus vor, also bevor den Wechseljahren auch gar nicht genau sozusagen auf dem Schirm hatten oder sowas, ne? Auch mittlerweile ist es ja bei jüngeren Frauen sozusagen Zyklustagebuch führen und so weiter. Ist ja, aber in meiner Generation war das nicht so. Ne? Das hat eben, und die klassische Verhütungsmethode war die Pille. Und deswegen haben wir uns da einfach viel weniger mit auseinandergesetzt. Und genauso ist es eben auch mit den Wechseljahren in den Metropolen, Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und so weiter. Ich glaube, da ist schon sozusagen, dass es da auch viel mehr Angebote gibt. Aber wenn du dann einfach stärker, sag ich mal, in den ländlicheren Raum gehst oder sowas, da findest du ganz schwierig eine gute Ärztin und du erfährst einfach auch nicht auf anderen Wegen so darüber. Und dafür sind aber natürlich digitale Angebote ideal, weil du musst ja nirgendwo hinfahren. Du kommst in Kontakt jetzt beim Menocampus mit Ärztinnen, die sich extrem gut auskennen, ne, die sich sozusagen diesem Thema verschrieben haben, die sehr engagiert, sehr empathisch sind. Also genau das, was man sich so wünscht. Und ich glaube, das ist dann einfach ein sehr guter Start, um ja die Gesundheit stärker selbst in die Hand zu nehmen.
Werbung. Ich freue mich heute wirklich sehr, die Berliner Volksbank als Werbepartner bei 50 über 50 zu haben. Berliner Volksbank, das ist die Bank, die sich einsetzt. Das sagen sie nicht einfach nur so, sondern das ist so. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Chancengleichheit und Female Empowerment, das sind zwei der Dinge, für die sich die Bank nun auf den Weg macht und immer stärker einsetzt. Und ich kenne auch das Team, das dafür verantwortlich ist und mit voller Kraft für diese Themen kämpft. Mit der Reihe Salon F, das F steht hier für Frauen, Führung und Finanzen, ermächtigt die Berliner Volksbank speziell Frauen, in ihre Kraft zu kommen. Im Mittelpunkt steht dabei jede einzelne Teilnehmerin und es geht darum, die Gemeinschaft zu stärken und einander mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Bei der letzten Veranstaltung Starke Frauen, starke Verhandlungen, die ich auch besuchen durfte, gab es einen besonders beeindruckenden Talk von 3 Frauen aus der Berliner Wirtschaftsszene. Mit Aynur Bolders-Özdemir, Gründerin und Geschäftsführerin von Forever Clean GmbH, Yvonne Wende, Gründerin und geschäftsführende Direktorin der Berliner Cosmopolitan School und Anja Knoll, Geschäftsführerin von Tinglev Elementfabrik GmbH, trafen sich 3 ganz verschiedene Frauen, die aber eins vereint: ihre Leidenschaft fürs Gestalten. Die Geschichten der 3 haben mich schwer beeindruckt. Auf der Webseite der Berliner Volksbank findet ihr auch eine Zusammenfassung mit allen Learnings aus dem letzten Salon F. Da könnt ihr nochmal nachlesen, worum es ganz genau ging. Vielen Dank an die Berliner Volksbank für die Unterstützung von Frauen, auch durch die Unterstützung meines Podcasts. Werbung Ende. Und es wächst und wächst. Also dein Instagram-Account wird ja immer, immer größer. Ich weiß noch, wir haben uns so vor einem Jahr getroffen, da hast du gerade die 10.000er-Marke geknackt. Wo bist du jetzt? Über 20,
20
oder?
Sowas, ja, genau. Mhm. Ja, genau.
Genau, also es ist schon enorm, was für ein Bedarf sozusagen da ist, ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch so einen wöchentlichen Newsletter, der wächst auch sehr. Das ist auch viel Arbeit, aber auch ein Angebot einfach, um ja regelmäßig sozusagen über Themen aufzuklären. Weil es mir so wichtig ist, dass, ja, dass wir alle einfach viel mehr wissen über diese Themen. Weil das ist so, also ich finde auch, als ich anfing zum Beispiel mich mit den Wechseljahren zu beschäftigen, da hat mich ja nur gestört, dass man so wenig Aufklärung findet. Da war es noch, wie gesagt, vor 3 Jahren, da war überall nur WHI-Studie, Hormone sind gefährlich und so weiter. Das war im Prinzip so die Aufklärungsarbeit. Muss man sich schon genauer angucken, welche Frauen sind gefährdet, was sind tatsächlich die Risiken und so weiter. Ne? Und bioidentische und Hormone, synthetische Hormone sind nicht das Gleiche. Und das ist ganz wichtig, ist auch nach wie vor wichtig. Aber das mittlerweile finde ich, das sehr viel entscheidendere ist eigentlich, zu wissen, dass die Wechseljahre der Zeitraum sind, wo ich die Weichen für meine Gesundheit im Alter stelle. Also, dass wir alle gar nicht wissen, welchen Einfluss die Sexualhormone nicht auf unsere Fruchtbarkeit, sondern viel weit, also darüber hinaus haben. Und dass es einfach extrem relevant ist für unser Herz, für unsere Knochen, für die Entwicklung eines Diabetes, auch für möglicherweise sozusagen für die Entwicklung von Demenz und noch viele weitere Themen. Aber sozusagen so diese Krankheiten, vor denen wir auch Angst im Alter haben, dass wir jetzt sozusagen da auch die richtigen Weichen setzen können, um uns davor zu schützen. Und wir haben ja leider, haben ja Frauen, also wir sind zwar älter, aber wir haben weniger gesunde Jahre. Ich finde, das ist ein Unding, da müssen wir was gegen machen. Und wenn sich sonst keiner darum kümmert, dann müssen wir es halt selbst tun.
Ja, und hier sind wir. Ja, also. Und also ich finde es super, dass du jetzt auch noch ein Buch geschrieben hast, weil damit dann auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe, glaube ich, erreicht wird. Und ich durfte das sehr netterweise schon lesen und ich finde es richtig, richtig toll. Ich finde, du hast es so toll strukturiert und es gibt so einen guten Überblick und ich finde es sehr genau, aber auch so niedrigschwellig, dass jetzt Leute, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, nicht überfordert sind.
Da bin ich aber jetzt total froh.
Und da bist du froh?
Nein, dass du sozusagen das sagst.
Ach so. Ja, und ich finde, das ist einfach ein ganz tolles Buch geworden. Also erstmal herzlichen Glückwunsch.
Danke dir.
Vielleicht kannst du das hier mal so ein bisschen vorstellen. Was erwartet den Leser, die Leserin? Hoffentlich auch den Leser.
Das wäre sozusagen nochmal das Plus, ja. On top, genau. Also das Buch heißt ja Wechseljahre, das Upgrade. Und der Titel ist auch eigentlich bewusst gewählt, weil natürlich wir oder in der Gesellschaft, sagen wir so jetzt mal nicht diese Instagram-Bubble, sondern sozusagen die Mehrheit, die Wechseljahre ja nach wie vor eher als Downgrade wahrnimmt sozusagen. Also wir sind nicht mehr fruchtbar, wir werden unsichtbar und all das, was damit zusammenhängt. Wir spielen keine aktive Rolle mehr in der Gesellschaft und ne, also sozusagen, wenn man das komplett das Klischee da bedienen will. Das sagen aber Menschen, die ja nicht selbst von den Wechseljahren betroffen sind. Also wenn man, das ist ja eher sozusagen der Blick der Männer auf die Frauen. Und du wirst das ja auch wissen, ich habe jetzt nicht alle Folgen gehört, aber sehr viele von 50 über 50. Ich kann mich an keine Frau erinnern, die sagte, sie will wieder jünger sein, sie wäre gerne wieder 30, sondern die fühlen sich eigentlich alle ziemlich wohl in ihrer Haut. Und ich glaube, deswegen müssen wir sozusagen diesen Blickwinkel oder die Blickrichtung ändern. Wir müssen eher gucken, was wir gewinnen, statt was wir verlieren. Und ich glaube, wir können ganz viel gewinnen, wenn wir unsere Gesundheit im Griff haben. Und wenn wir das, was ich vorhin angesprochen habe, halt diese Herausforderung kennen, wenn wir wissen sozusagen, wie wir damit umgehen. Und das Thema ist ja, also der Schwerpunkt ist auf jeden Fall, sind natürlich die gesundheitlichen Herausforderungen. Also das ganze Thema Wechseljahre, was ist das eigentlich? Welche Beschwerden habe ich? Welche Behandlungsmöglichkeiten habe ich? Also über Hormone, pflanzliche Medikamente, aber auch alternative Methoden. Wie Verhaltenstherapie oder so. Gamechanger Ernährung, was natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, ne? Das ist ja das, also das, was du vorhin gefragt hast, was sind so die häufigsten Fragen bei Frauen? Ich frage so, jede Frau, die Newsletter abonniert, beantwortet fast immer die Frage, was ist deine größte Herausforderung? Ich würde sagen, zu 85% ist das sozusagen der Menobauch, also die Gewichtszunahme. Und da lässt sich natürlich mit Ernährung einfach total viel machen. Wir müssen die auch umstellen, weil wir sonst natürlich automatisch zunehmen. Also das ist ein großer Schwerpunkt, aber natürlich auch Sportbewegung und eben auch die Gesundheitsrisiken, die eben nach der Menopause ansteigen und wie ich die sozusagen besser in den Griff bekommen habe. Also es ist am Ende jedes Kapitels gibt es immer auch nochmal einen Tipp, ne, was man sozusagen machen kann. Und ich glaube, wenn man diese Tipps sozusagen da oder einige davon zumindest befolgt, dann ist man schon mal sehr viel besser aufgestellt, als wenn man darauf verzichtet oder dieses Wissen einfach gar nicht hat. Und das Buch beschäftigt sich auch noch mit weiteren Themen, die, glaube ich, auch in der Lebensmitte einfach relevant werden und die letztlich auch zu so einem Upgrade mit dazugehören, dass wir uns mit unserer finanziellen Situation auseinandersetzen, dass wir mit den ganzen Gender Gaps, mit denen wir zu tun haben. Also viele Frauen wissen einfach gar nicht, wie benachteiligt sie im Alter sind. Gesundheitlich sind wir benachteiligt aufgrund sozusagen ja, unserer Sexualhormone, die dann einfach stark abfallen. aber eben auch die anderen Herausforderungen, die da auf uns warten. Und ne, das, also wie, dass wir deutlich weniger Rente haben, dass wir sozusagen die Care-Arbeit sozusagen da natürlich einen Großteil übernehmen, dass es irgendwie so einen ungeschriebenen Generationenvertrag gibt, dass das irgendwie die Töchter dann auch machen. Und ja, weitere Themen, mit denen man sich, glaube ich, irgendwie im Alter beschäftigen sollte, auch Beziehung, Sexualität reiße ich damit an. Und da gibt es natürlich noch mehr Themen, aber ich glaube, das ist, sind die wichtigsten Themen aus dem Menocampus, also die auch da immer nachgefragt wurden. Und ich glaube, dass das alles Themen sind, mit denen es ist gut, wenn man sich sozusagen damit beschäftigt. Man muss ja nicht alles auf einmal machen oder so. Man kann sich auch sozusagen das Thema für sich rauspicken. Ich hoffe zumindest, dass Frauen, die das Buch dann lesen, ja, dass sie schon so ein bisschen so eine Roadmap haben. Okay, das sind die Themen, um die ich mich kümmern muss, um dann einfach, was ich vorhin gesagt habe, dann am Ende doch mehr gesunde Jahre zu erleben, nicht nur älter zu werden, sondern das bitte auch ja, in einer guten gesundheitlichen Verfassung und möglichst selbstbestimmt zu erleben.
Und hast du vielleicht auch aus eigener Erfahrung so einen Tipp, weil wie du schon sagst, man muss ja nicht alles auf einmal machen, aber es kann einen ja auch ein bisschen erschlagen, weil es liegen schon ein paar Aufgaben vor einem. Und Gewohnheiten zu ändern ist ja bekanntlich das Schwerste, was man so machen kann. Hast du irgendwie Tipps, um langfristig, nachhaltig so eine Veränderung zu etablieren?
Also ich glaube, es gibt bestimmte Themen, um die sich jede Frau kümmern sollte. Und also wenn man so die, wenn man das irgendwie auf drei oder vier Tipps oder sowas beschränken würde, dann würde ich sagen, ich meine, das ist jetzt sozusagen für dich mit Sicherheit nichts Neues, aber ist natürlich Kraftsport. Ohne Kraftsport, also es betrifft Frauen wie Männer, wären wir im Alter, glaube ich, nicht so froh. Und wir brauchen diese Muskeln und wir brauchen es natürlich vor allen Dingen, weil wir einfach so viel stärker von, also zu 90% von Osteoporose betroffen sind und wir eben durch den Kraftsport nicht nur die Muskeln stärken, sondern natürlich auch die Knochendichte dann erhöhen können. Ernährungstechnisch, glaube ich, das Wichtigste ist, mehr Proteine zu essen. Deutlich mehr. Wir essen alle viel zu wenig. Also wir kommen nicht sozusagen auf unseren Bedarf. Und dann, wenn man so dieses Thema Wechseljahre anguckt, ich glaube, das größte Tabuthema und das, worüber die wenigsten Frauen reden, ist die vulvovaginale Atrophie. Und die Folgen, die das eben haben kann. Also nicht nur Schmerzen beim Sex beispielsweise, sondern eben auch häufigere Harnwegsblaseninfekte und was alles damit zusammenhängt. Das ist ein Thema, was Frauen bei der Gynäkologin nicht ansprechen, was die Gynäkologin nicht aktiv anspricht. Weil Sexualität von älteren Frauen ist auch nicht so das Lieblingsthema.
Braucht ja keiner mehr. So
braucht ja keiner mehr, genau.
Die reproduktive Phase ist vorbei.
Ja, genau. Ja. Aber auch, also beispielsweise hatte da einer mal aus dem Menocampus auch gesagt, Gynäkologe hätte ihr dazu gesagt, naja, stellen Sie sich doch nicht so an. Also tun Sie es doch einfach Ihrem Mann zuliebe. Das ist ein Originalzitat. Also es gibt es wirklich nicht. Aber das ist die Realität. Und ich weiß nicht, wie viele ältere Frauen halt auch wirklich viele Harnwegsblasenentzündungen, die gehen immer schön sozusagen zur Hausärztin, kriegen ein Antibiotikum nach dem anderen, statt sozusagen einfach ja das Standardtherapie eben Östriol zu cremen oder so, ne, und sich darum zu kümmern. Und vielleicht nochmal ein Thema, weil eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen so wichtig sind, wirklich den Blutdruck unter Kontrolle zu halten mit allen möglichen Mitteln, weil das ist einfach das größte Risiko für uns sozusagen, für unsere Gesundheit. Und das unterschätzen Frauen total.
Und was sind da die Mittel? Ausdauersport?
Also Sport natürlich, ganz, ganz wichtig, ganz weit oben auch Kraftsport natürlich. Auch das ist ja sozusagen aus kardiologischer Sicht jetzt immer wichtiger. Aber sonst auch Medikamente nehmen. Also lieber Medikamente nehmen, um den Blutdruck runterzuhalten, als keine Medikamente nehmen zu wollen. Also damit ignoriert man so ein bisschen die Gefahr.
Und natürlich kann man also den Sport machen, dann wahrscheinlich salzarme Ernährung.
Genau, genau.
Und noch irgendwie so ein paar Sachen, die man erstmal so machen kann, ohne zum Arzt zu gehen?
Also salzarme Ernährung ist ganz wichtig, was du angesprochen hast, ne? Weil dieses Nachsalzen zum Beispiel, das ist natürlich auch sozusagen, das ist mal so eine Gewohnheit, ne? Um die ich mich kümmern kann, die ich mir dann vielleicht abgewöhne oder so. Ne? Also gerade der hohe Salzkonsum ist da einfach ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, Sport, Verzicht auf Salz und sozusagen dann auch einfach wirklich die Blutwerte auch angucken, also zum Arzt, zur Kardiologin das immer abklären lassen beispielsweise, ne? Und auch sich nicht wieder wegschicken lassen. Und die Blutdruckwerte sind jetzt auch nochmal geändert worden. Ich glaube, es ist noch nicht in der Leitlinie drin, aber sie sind für Frauen halt geringer als für Männer. Also ich glaube, bei Männern ist es 140, bei Frauen jetzt 120. Also auch das wissen ja viele nicht. Und da dann einfach sich informieren, was kann ich denn machen. Das hängt natürlich immer sozusagen auch von der individuellen Gesundheitssituation am Ende ab, was ich machen muss.
Jetzt beschäftigst du dich ja proaktiv mit dem Älterwerden und auch mit dem eigenen Älterwerden. Was tust du ganz persönlich dafür, um dich gut aufzustellen? Jeder hat ja so andere Bereiche.
Also wie du auch, habe ich mir vor einigen Jahren einen Hund angeschafft. Mit dem gehe ich jeden Morgen joggen und mache danach ein bisschen Krafttraining zu Hause. Ich gehe auch mal sozusagen ins Studio und mit einem Personal Trainer. Also das ist sozusagen schon wichtig, was ich auf jeden Fall auch noch mehr machen will. Und genauso wie viele habe ich auch jeden Morgen, frage ich mich jeden Morgen, gehe ich jetzt joggen oder gehe ich nur spazieren und höre irgendwie einen Podcast an oder so. Und immer wenn ich mich, wenn ich mir diese Frage stelle, entscheide ich mich fürs Joggen.
Okay.
So, das ist einfach eine Grundsatzentscheidung, so, um das mir leichter zu machen und nicht so lange hin und her zu überlegen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch besser, ne? Also so, ich bin auch so ein ganz oder gar nicht Typ, ja, muss ich
genau,
sagen. Wenn ich die Wahl habe, dann bin ich bequem.
Genau, genau. Und dann sozusagen sich immer sozusagen für das andere entscheiden, also einfach zu wissen, okay, das ist jetzt einfach. Ich glaube, nur so ist es dann auch bei mir letztlich zu einer Routine geworden. Also ich glaube, ich mache das jetzt seit 4 Jahren oder sowas. Also nicht jeden Tag, aber ich glaube, es ist 6 Tage die Woche ungefähr.
Okay.
So. Und wobei natürlich Ausdauersport, also ein Krafttraining machen, deswegen das gehört schon unbedingt zusammen. Aber generell ist natürlich Bewegung einfach total wichtig. Und ich habe auch meine Ernährung, also bin schon seit 40 Jahren Vegetarierin. Also das ist jetzt für mich keine Herausforderung, deutlich pflanzenbasierter zu essen. Mittlerweile habe ich aber auch meine Familie davon überzeugt. Das ist ja auch mal eine Herausforderung, was vielleicht auch einfacher ist, weil jetzt eben 2 ältere Kinder schon ausgezogen sind. Und je kleiner, je weniger Wünsche sozusagen an einen herangetragen werden, umso einfacher kann man dann ja die eigenen auch durchsetzen. Ja, ich nehme auch Hormone zum Beispiel. Also das ist für mich auch wichtig, einfach um meine Gesundheit zu erhalten. Wie lange ich das nehme, das weiß ich noch nicht genau, aber erstmal nehme ich das und mir geht's gut damit, mir geht's besser damit. Also ich glaube, wie viele Frauen, wir sagen ja auch, ich habe gar nicht so Probleme oder sowas. Wenn man dann aber alle Symptome kennt, dann weiß man, okay, kann ja doch von den hormonellen Veränderungen kommen. Also ich hatte halt mit Mitte 40, ich glaube 2 Jahre lang Gelenkschmerzen oder sowas, die auch nicht Cortisonspritzen ohne Ende bekommen und die aber dann auch nicht weggingen. Schlafstörungen schon ewig, die ich immer auf den Stress im Job geschoben habe. Dann nachts so Hitzewallungen bekommen, tagsüber gar nicht, aber habe das irgendwie auch großzügig ignoriert. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt geändert. Seitdem ist es auch deutlich besser geworden. Und ja, aber auch sonst, also ich nehme verschiedene Nährstoffe und da finde ich es auch nochmal wichtig, dass man halt einfach natürlich seinen Nährstoffbedarf auch ermittelt. Wobei ich kein per se Longevity-Fan bin oder sowas. Also ich finde diese so ein bisschen grenzenlose Optimierung macht einfach nur Stress. Also ich glaube, wenn man so die Basics berücksichtigt, ne, Sport, also es klingt jetzt banal, aber Sportbewegung, sozusagen Hormone bei Frauen, für die es in Frage kommt und dieses irgendwie für sich, sich dafür entscheiden, plus sozusagen weiß, welche individuellen Gesundheitsrisiken habe ich und welche Nährstoffmängel habe ich vielleicht und sich darum kümmert, ich glaube, damit ist sozusagen schon 95% oder noch mehr gewonnen. Und das andere ist sozusagen so das Tüpfelchen auf dem I, was mir aber zu viel Arbeit macht, muss ich sagen. Also
kann ich total verstehen. Da bin ich auch ganz deiner Meinung. Und dieser Stress, den das auslöst, den wollen wir ja auch nicht haben.
Überhaupt nicht. Also
wir wollen ja gar keinen Stress haben. Deswegen stresst euch nicht so mit der grenzenlosen Selbstoptimierung. Das finde ich auch. Und ich finde auch die Flexibilität, die verloren geht, tatsächlich schwierig. Und ich finde, das steht auch ein bisschen dann wieder in Konkurrenz zur Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist genauso wichtig für gesundes Älterwerden, wie keinen Stress zu haben, aber auch gesunde Ernährung. Also so, ne? Also man muss halt echt so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, habe ich das Gefühl. Und ich bin überhaupt nicht gegen Longevity, weil ich finde, das ist toll, dass wir solche Erkenntnisse haben. Und ich finde es schön, wenn sich jeder persönlich das rausnimmt, was er umsetzen möchte. Aber alles perfekt machen zu wollen, weiß ich nicht. Also ich würde das nicht durchhalten.
Ja. Nee, ich finde auch, es ist zu anstrengend. Also, und ich bin durchaus jemand, die also sich vieles zumutet und immer mal auch eine extra Meile geht oder sowas. Mhm. Aber ich bin nicht so hundertprozentig davon überzeugt. Das würde mir einfach, ich glaube, es würde mir Lebensqualität rauben. So, und darum geht es ja auch. Also einfach mehr Lebensqualität zu schaffen, auch ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Und dann, ja, also es geht jetzt ja nicht nur um Nährstoffe, es geht ja um viele andere weitere Aktivitäten, die sozusagen damit zusammenhängen. Ich finde das spannend und wenn da was dabei ist, was irgendwie mir Spaß macht oder so und was ich dann auch gut integrieren kann, dann super gerne oder so. Aber per se sozusagen, finde ich, ist das dann ein bisschen auch ein Hype, der nochmal so in gesunde Bahnen gelenkt werden muss.
Genau, vielleicht. Ich glaube auch, es ist so, die Balance fehlt einfach. Ne?
Genau.
Es schlägt so aus und das ist, glaube ich, auch bei jedem Trend, der kommt, total normal.
Genau,
damit er sich vielleicht auch erstmal durchsetzt. Aber ich freue mich auch schon, wenn das ein bisschen ausbalancierter wird.
Aber ich hoffe, dass die Wechseljahre bzw. die Aufklärung darüber natürlich kein Trend ist, sondern dass das nachhaltig ist und bleibt.
Ja.
Und auch Frauengesundheit sozusagen der Fokus. Weil das ist natürlich auch schön, dass da auch viel passiert sozusagen, also auch in Kombination mit Longevity und so weiter. Da müssen wir einfach auch dranbleiben und das wurde viel zu lange vernachlässigt, dieses Thema. Also ja, auch in der Forschung, aber insgesamt, das war auch so für mich, also je mehr ich mich da beschäftigt habe, je tiefer ich mich da eingegraben habe, umso wütender wurde ich eigentlich auch. Das kann ja nicht wahr sein, dass diese Medikamente gar nicht an Frauen getestet wurden, dass alle wissen, dass wir stärkere Nebenwirkungen haben, aber es steht nicht in der Packungsbeilage und die Ärzte informieren uns auch nicht. Also da angefangen und natürlich für viele weitere Bereiche, dass es überhaupt keine Gelder gibt für die Forschung nach unserer fruchtbaren Phase oder dass da einfach, ne, da ist kein Markt. Darum ist es ja auch ganz schön, also jetzt sozusagen ein bisschen zu springen, aber dass es jetzt dann doch sich so ein Markt für die Menopause entwickelt, das finde ich durchaus positiv. Also sei es jetzt auch mit Nahrungsergänzungsmitteln etc., ne, was es da gibt, aber dass es Kissen, Bettdecken, Nachtwäsche gibt und Reisen für Frauen in den Wechseljahren und so weiter. Und das kann man natürlich sozusagen auch lustig finden, aber ich finde es gut, dass sich Marketingabteilungen mit uns beschäftigen. Das ist sozusagen, weil das bringt natürlich, je häufiger wir das Wort Menopause auf welchen Produkten auch immer lesen, umso selbstverständlicher wird es, dass wir darüber reden.
Das stimmt. Und mir fällt gerade ein, dass ich vor 2,5 Jahren angefangen habe, einen Schlafanzug zu entwickeln, in dem man ordentlich schlafen kann, weil ich immer nachts so schwitze. Und das sind dann nicht mal die Hitzewallungen, sondern mir ist nachts einfach warm, schon immer, seit ich denken kann. Und die Firma gibt es leider nicht mehr, deswegen mussten wir das Projekt aufhören. Aber wenn das jetzt jemand hört, ich will einen Schlafanzug entwickeln. Meldet euch bei mir. Anke, ich freue mich sehr, dass du da warst. Jetzt ist die Aufgabe an die Hörerinnen und Hörer, dein Buch zu lesen. Am 8. Oktober kommt es in den Handel und es heißt Wechseljahre, das Upgrade. Und ich danke dir, dass du es geschrieben hast und auch für deine Arbeit mit Wechseljahre. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und danke, dass du diesen Podcast machst, weil damit machst du ja genau sozusagen Frauen sichtbar und arbeitest an dem Upgrade mit.
Yes! Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.